Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist und aus welchem Grund auch immer du gerade auf Play gedrückt hast. Sei es, weil der Titel irgendwas in dir hervorgerufen hat, da irgendeine Bedeutung für dich hintersteckt oder sei es aus purem Interesse. Ich versichere dir, dass du auf jeden Fall was mitnehmen kannst. Ich habe es in der vergangenen Woche bei Instagram bereits deutlich gemacht. Dieser Folge hier liegt ein Kurzfilm zugrunde. Der Titel des Filmes lautet I Wonder und das Ganze behandelt die Thematik Legasthenie, also nicht richtig lesen und schreiben zu können. Und mir persönlich hat dieser Film so krass die Augen geöffnet. Ich hatte mit sowohl Legasthenie wie auch Dyskalkulie noch nie in meinem Leben zu tun und hatte keine Ahnung, wie genau ist es eigentlich, wenn man das nicht kann. Und ich würde dich wirklich bitten, bevor du die Folge jetzt hier weiterhörst und 15 Minuten Zeit hast, dir den Film einfach mal anzugucken. Ich habe den direkt in den Shownotes verlinkt, der Link führt dich sofort zum Film und mach's einfach mal. Falls du gerade Auto fährst, lass es lieber. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du den Film jetzt nicht gucken kannst. Wir gehen in der Folge immer so auf den Film ein, dass man trotzdem alles versteht. Aber wer sind eigentlich wir? Petra und ich. Petra war bereits bei Open Talk Podcast. Wir haben damals in Folge 23 über Kinesiologie und das Unterbewusstsein des Menschen geredet. Und wir wussten damals beide, dass irgendwann diese Folge hier entstehen wird. Legasthenie und Dyskalkulie. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, dass Petra in ihrer Vergangenheit selber damit zu kämpfen hatte. Ihr ist es schwerer gefallen, lesen und schreiben zu lernen, als es vielleicht bei anderen Kindern der Fall war. Und damit war und ist sie kein Einzelfall. Statistisch gesehen haben 3 von 30 Schulkindern genau damit zu kämpfen. Das heißt jedoch nicht, dass diese Kinder jetzt schlechte Menschen sind und im Leben keine Chance haben. Ganz im Gegenteil. Wenn man irgendwo Schwächen hat, heißt es einfach nur, dass die Stärken in ganz anderen Bereichen zu finden sind. Steve Jobs, Leonardo da Vinci oder Bill Gates sind Legastheniker. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, wenn es um die Zukunft dieser Personen geht. Petra arbeitet mittlerweile mit genau diesen Menschen, mit Kindern und auch Erwachsenen und es ist total faszinierend, in ihre Welt so mit einzutauchen. Wie ist es eigentlich, gesagt zu bekommen, dass man eine offizielle Schwäche hat? Wie geht man damit um und was sind die Lösungsansätze? Hat man für den Rest seines Lebens jetzt damit zu kämpfen oder kann man das ganze Kapitel irgendwann hinter sich lassen? Das und alles mehr kommt jetzt wirklich alles gleich im Gespräch und ich möchte inhaltlich an dieser Stelle jetzt nichts mehr vorwegnehmen. Falls du gleich das Gefühl hast, dass du diese Folge mit irgendjemandem teilen musst, dann mach das Ganze. Kopier den Link und leite ihn einfach weiter. Und vielleicht kannst du damit irgendjemand einen Gefallen tun. Mir tust du ihn auf jeden Fall einfach dadurch, dass du dem Podcast die Möglichkeit gibst zu wachsen. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß mit dem Gespräch und ich bin gespannt, was du mitnehmen kannst.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Petra, auch du hast eine zweite Runde.
Ja.
Und zwar, ich weiß gar nicht genau, wie lange es jetzt her ist, aber es ist schon eine Weile her, ne?
Ja, ist schon. Ich weiß es auch nicht genau, es ist ein paar Wochen her,
Ich meine, es war Folge 15 irgendwie sowas. Stimmt, das hätte ich jetzt raussuchen können, dann wäre es viel, viel professioneller gewesen. Nee, ich freue mich total, dass wir das wieder hier machen, weil ja, es einfach eine ganz andere Thematik ist und eigentlich von Anfang an feststand, dass wir es machen. Und das ist auch jetzt einfach der Moment, dass der jetzt passt, dass wir es tun. Und zwar geht es heute so ein bisschen um Legasthenie, Dyskalkulie. Ich bin selber total gespannt, weil es auch wie mit vielen Themen irgendwas ist, was ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das hat man zwar irgendwie immer schon mal gehört, dass es das gibt, aber ich habe mich noch nie mit beschäftigt. Und ich glaube, genau dafür ist diese Folge auch einfach so ein bisschen da. Einfach so ein bisschen Bewusstsein auf das Thema zu lenken und vielleicht Leute, die irgendwie mit dieser Thematik kämpfen oder gekämpft haben, einfach so ein bisschen vielleicht auch mit an die Hand zu nehmen und einfach zu sagen, so ey, Leute, das gibt es. Und das ist auch okay, wenn es da ist. Und vielleicht einfach so, um einen kleinen Einstieg in das Thema zu bekommen. Was ist denn dein Bezug zu diesem Thema? Also warum reden wir zwar jetzt heute darüber?
Also einmal werde ich vermutlich als Kind eine Legasthenie gehabt haben. Damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, ist das so noch nicht in der Grundschule, ist dem nicht so auf den Grund gegangen worden, wie das vielleicht heute der Fall ist. Dieses Bewusstsein für eine Legasthenie ist auch, glaube ich, damals noch gar nicht so gewesen. Aber ich kann mich halt in meinen Erinnerungen an Diktate mit ordentlich viel Fehlern erinnern, die in meiner Vorstellung mehr Rot als Blau waren. Und ja, Lesen war für mich auch immer sehr anstrengend. Ich habe nicht gerne gelesen, zumindest nicht gerne laut vorgelesen. Und das ist so mein eigenes, ja, was ich so selber erlebt habe und habe ja dann vor, ja, ich weiß nicht, 3 Wochen irgendwann diesen Film geteilt. Da ist in der Hochschule in Mainz ein Film über Legasthenie gedreht worden. Ein Kurzfilm, I Wonder heißt der. Und ich fand, in diesem Film kam sehr gut rüber, einfach wie sich Menschen fühlen, die eine Legasthenie einfach haben.
Ich fand das mega krass. Also das war auch, also das ist mir echt unter die Haut gegangen. Ich habe mich dann auch so irgendwie so ein bisschen versucht, in die Situation reinzuversetzen. Und natürlich, jeder kennt das, irgendwie vor Leuten dann zu stehen und einen Vortrag zu halten, ist sowieso schon mal komisch. Aber wenn man dann irgendwie das, was da steht, nicht vorlesen kann, dann ist das echt, ich weiß nicht, das hat so voll das komische Gefühl in mir ausgelöst. Und ich weiß nicht, kannst du dich da noch dran erinnern, irgendwie so an Situationen bei dir in der Schule, wo du das so hattest, wo das irgendwie, also, ich weiß, das ist ja, weil es ist ja nicht normal quasi, dass jeder lesen kann und dass jeder perfekt lesen kann. Aber wenn es dann wirklich so ist, dass in deinem Kopf da irgendwie so ein Chaos ist, dass da irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht sagen, was das Schwierigste ist. Ob dann quasi, dass man sich selber eingestehen muss, dass man quasi das gerade nicht kann, oder dass man eher Angst davor hat, dass andere Leute merken, dass man das nicht kann. Also was ist da eher so der schlimmere
Part? Also ich glaube, es ist beides. Also ich denke, wenn so Kinder in die Schule kommen, es gibt ja so Dinge, wo man schon auch in der Kindergartenzeit manchmal dran erkennen kann, dass vielleicht irgendwann eine Legasthenie vorliegt. Die haben also oft in der Kindergartenzeit schon weniger Interesse an Symbolen, sprich also an Zahlen und Buchstaben. Und die haben auch wenig Interesse daran, so Kinderreime oder Kinderlieder zu lernen. Die können Rhythmus nicht nachklatschen. Die genießen auf der anderen Seite aber das Vorlesen. Also wenn ihnen vorgelesen wird, finden die das total schön. Aber Memory und Puzzlespielen sind auch nicht das, was die Kinder bevorzugen, oder irgendwelche Muster nachvollziehen, irgendwelche Reihen nachmalen. Ja, fällt denen auch schwer. Die haben so ihre eigene Ordnung und haben manchmal auch so Orientierungsprobleme. Wenn die dann malen die über den Rand und ja, finden sich oft auch in Räumen nicht oder in Gebäuden nicht so gut zurecht. Also es gibt manche Dinge, die man im Vorschulalter vielleicht, ja, wenn das auftritt, dass man ahnen kann, dass ein Kind eine Legasthenie hat. Denn die tritt ja immer nur auf, wenn man halt mit Buchstaben bei einer Legasthenie oder mit Zahlen, wenn man mit einer Dyskalkulie die dann hat, wenn man damit in Berührung kommt, wird das ja erst sichtbar. Also man kann das ja vorher gar nicht feststellen. Und ich denke, wenn man das so hat, merkt man ja irgendwo im Vergleich zu den Kindern in der ersten Klasse, dass man das Lesen nicht oder auch das Schreiben nicht so erlernt in dem Tempo, in dem andere Kinder das erlernen. Und ich glaube, dieses Vergleichen macht jedes Kind für sich. Also das passiert auch, wenn jetzt Lehrer nicht oder Eltern nicht darüber sprechen würden, denn der Vergleich ist da. Ne, das merkt man. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich immer langsamer war als andere Kinder. Das macht dann halt mit einem selber, denke ich, etwas. Man kommt nachher auch irgendwo in Situationen, wo man vorlesen muss, obwohl ich mich da so wirklich nicht mehr dran erinnern kann. Aber dieses komische Gefühl, was ja damals dann entstanden ist, wenn man vorlesen muss, das ist, glaube ich, auch das, was Marie in dem Film dann erlebt. Sie steht ja im Abschluss an einer Kunstschule und man begibt ihr ja kurz vor ihrem Vortrag noch eine Liste von Sponsoren in die Hand, die sie vorlesen soll. Und ich glaube, bei diesem Vorlesen ist dann so diese Empfindung, die man in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule gehabt hat, das, was man erlebt hat, wenn man vor einer Gruppe vorlesen muss und feststellt, man liest viel weniger flüssig, man muss sich echt Wörter erkämpfen und erarbeiten, dass das natürlich damit hochkommt nochmal. Also das ist diese Emotion, die im Prinzip mit so einer Situation verknüpft ist und erschwerend dann immer noch kommt. Ne? Das macht Stress im System und die Augen gehen sehr wahrscheinlich auch nicht so flüssig übers Blatt und man ist eh schon aufgeregt, weil man einen Vortrag halten muss. Ne? Ich denke, da kommen so viele Sachen dann auch zusammen.
Ja, das ist also jedes Mal, wenn ich mir irgendwie vorstelle, ich finde das total krass. Und Wenn man das einfach medizinisch jetzt erstmal betrachten würde, was ist Legasthenie oder was ist Dyskalkulie überhaupt? Ist es irgendwas, was angeboren ist, was man irgendwie, was ist es, eine Krankheit? Ist es, also was ist das?
Also es ist, man sagt, eine genetisch bedingte Sinneswahrnehmung, eine differente Sinneswahrnehmung. Also in der Akustik, in der Optik, also mit den Augen und mit den Ohren, dass Dinge nicht so leicht voneinander unterschieden werden können, sich gemerkt werden können oder einfach auch Reihen hergestellt werden. Also Serialität nennt man das. In Kombination mit einer differenten vielleicht Körperwahrnehmung oder Raumorientierung. Es müssen nicht immer alle Sinneswahrnehmungen different sein, aber es reicht schon, wenn ein Teil dessen different ist, dann wird es einfach anstrengender. Es kostet mehr Energie, mehr Kraft, sich Dinge merken zu können. Ich meine, wenn wir uns die Schreibrichtung von Buchstaben angucken, bleiben wir mal bei Buchstaben, wenn ich mir das nicht merken kann, also wenn ich mir auf das Blatt gucke und mir die Pfeile schon nicht merken kann, die ja am Anfang in den Schreibbüchern, in den Übungsheften ja stehen, dann wird es ja schon schwierig. Ne? Das sind also die Kinder, die ganz oft immer wieder auf die Vorlage gucken, weil sie sich einfach die Reihenfolge nicht merken können. Ja, oder die Dinge, die dann gedreht werden. Ich meine, dass Kinder eine Zeit lang Zahlen und auch Buchstaben spiegeln, ist oft so. Aber in der Regel gibt sich das. Aber bei den Legasthenen-Kindern ergibt sich das oft nicht automatisch. Ja, die können auch dann sich Buchstaben zum Teil auch nicht merken. Die wissen nicht, wie sie heißen. Ja, dann wird es natürlich auch schwer, einen Konsonanten mit einem Vokal zusammenzuziehen, um dann den ersten Laut zu bilden. Wird dann halt schwierig.
Und was halt auch so ein Thema ist, das hatten wir eben schon kurz im Vorgespräch, dieses, dass du dann ja nicht nur in Deutsch schlecht bist. Das ist ja fachübergreifend oder beziehungsweise schulübergreifend, dass du dann in jedem Fach, in jedem Thema, was dir da irgendwie jetzt außer in Sport, Kunst oder Musik, was dir da entgegenkommt, du Probleme hast.
Ja, du hast ja neben Deutsch dann halt irgendwann kriegst du Englisch dazu. Und wenn du ins Gymnasium gehst, noch eine zweite Fremdsprache. Und du hast es aber auch in jedem Nebenfach, denn es ist unterschiedlich ausgeprägt natürlich, auch die Legastheniker, es ist nicht gleich stark ausgeprägt bei jedem, aber viele haben halt auch Probleme mit dem Lesen oder einige Probleme mit dem Lesen. Dann hast du natürlich auch mit der Texterfassung in irgendwelchen Neben- oder Hauptfächern ein Problem und du schreibst ja auch in Nebenfächern Tests, also auch da bist du ja im Prinzip ein bisschen benachteiligt. Es gibt einen sogenannten Nachteilsausgleich, dass die Legastheniker schon mehr, also wenn es getestet ist, mehr Zeit für Klassenarbeiten haben. Aber meine Erfahrung ist, dass die Schüler es auch gar nicht wollen, weil die keinen Sonderstatus haben wollen. Also die nehmen sich die Zeit, die ihnen eigentlich zur Verfügung steht, gar nicht, weil sie keine besondere Bevorzugung haben wollen. Dabei ist es eigentlich nur ein Ausgleich dessen, weil sie ja für das Textlesen und auch das Schreiben länger Zeit benötigen.
Wie ist das denn jetzt, also dieser Sonderstatus, den du angesprochen hast? Du hast ja viele Kids hier sitzen, die Legasthenie oder Dyskalkulie haben. Wie gehen die denn damit um? Also man merkt ja als Kind, dass man langsamer ist, dass man vielleicht nicht so fix ist. Oder allein wenn die Tests zurückkommen, dass dann da einfach Unmengen an Fehler sind. Geht jedes Kind anders damit um? Ist es dann immer, dass man sich quasi schämt, dass man irgendwie versucht, das mit anderen Sachen zu überdecken? Also gibt es da irgendwie, kann man das irgendwie festmachen,
nee, sodass... Das ist ganz individuell wirklich, wie jedes Kind damit umgeht und wie es vielleicht für sich selber das auch erlebt. Ich finde immer ganz wichtig, den Fokus nicht auf die Schwäche jetzt der Legasthenie zu legen, sondern wirklich auf die Stärken. Jedes Kind bringt ja besondere Stärken mit und wirklich die in den Fokus zu stellen. Mir ist es schon wichtig, dass die Kinder das Lesen und das Schreiben erlernen, einfach als Fähigkeit. Aber wir müssen nicht alle fehlerfrei schreiben. Ja, es gibt Textprogramme, wo es auch durchaus korrigiert werden kann. Und die Fortschritte, die die Kinder machen, wenn man entsprechend sie fördert, also einmal die Sinneswahrnehmung nachtrainiert, dann auch die Aufmerksamkeit. Also viele Kinder werden unaufmerksam, wenn sie mit Buchstaben und Zahlen in Berührung kommen. Also die können durchaus stundenlang spielen, wenn es nichts mit Zahlen oder Buchstaben zu tun hat. Aber in dem Moment, wo die halt an den Tisch gehen und schreiben oder rechnen sollen, dann werden sie zappeliger. Also auch das gibt es. Und man trainiert halt immer die Aufmerksamkeit mit, die differente Sinneswahrnehmung und ein Teil dann halt natürlich in jeder Stunde auch die Rechtschreibung, indem man einfach guckt, sind die Buchstaben überhaupt alle da? Also weiß das Kind zu jedem Buchstaben überhaupt, kannst das Alphabet aufsagen, Oft nutze ich die Kinesiologie da noch mit, dass die Kinder auch das Alphabet aufsagen und ich einfach gucke, ist da Stress auf gewisse Buchstaben, weil sie vielleicht beim Lernen damals so schwer waren. Und dann habe ich als Fünftklässler immer noch ein Problem bei irgendeinem Buchstaben, weil ich es mir einfach damals nicht merken konnte. Und wenn der Stress da ist, dann ist jedes Mal, wenn der Buchstabe geschrieben wird, wie so, ich sag, so ein kleiner Kurzschluss im Gehirn, dass da einfach so ein Moment Stress da ist, dass es einfach nicht so entspannt und so leicht geht wie bei anderen Menschen.
Wie ist denn das, wenn man dann in die Zukunft guckt? Also ist es dann, dass man sagt, man kann quasi jedem Legastheniker helfen, in der Zukunft besser zu schreiben oder dieses Problem vielleicht sogar zu lösen? Oder ist es dann irgendwas, was einen ein Leben lang begleitet?
Also ich denke, besser wird es, auch bei den Schülern, die ich jetzt hier habe, wird es durchaus besser, weil sie einfach hier nochmal zusätzlich Zeit kriegen, auch Strategien an die Hand kriegen. Aber auch ganz wichtig finde ich, dass Selbstbewusstsein gestärkt wird. Also es ist ganz unterschiedlich einfach, was die Kinder schon auch an einer Geschichte mitbringen, bevor sie hier hinkommen. Ob die fehlerfrei schreiben können, also ich kann es heute immer noch nicht. Ab und zu, gerade wenn ich unter Stress gerate und schnell irgendwas mitschreibe, sind da manchmal immer noch Fehler drin. Das Auge ist aber geschult, also ich finde die Fehler oft, wenn ich es dann durchlese und denke, was hast du denn da geschrieben? Mhm. Aber für mich ist eben die Frage, was für ein Fehlerbewusstsein haben wir? Ja? Geht es darum, alles immer 100% richtig zu machen oder gestehen wir den Kindern und uns Erwachsenen aber auch zu, dass wir Dinge haben, die wir super gut können und Dinge halt, die vielleicht auch ja nicht zu 100% gekonnt sind? Also wichtig finde ich, dass die Menschen einen Text lesen können, dass sie es verstehen können und auch, dass sie ihre Gedanken aufschreiben können. Ich habe es auch gelernt und das ist so das, wo ich denke, ja, wenn die Kinder das lernen, so für sich mit einer guten Zuversicht, später dann auch einen Beruf finden, der ihren Begabungen entspricht. Ja, die Kinder sind oft sehr technisch unterwegs oder sehr kreativ, was die Musik oder die Kunst angeht. Die haben halt oft da ihre Begabung und die sind genauso gut.
Ja, allein die Liste, die wir uns gerade noch angeguckt haben, wirklich diese ganzen, es ist natürlich dann jetzt nicht bei jedem 100% bewiesen, dass das so wirklich der Fall war, aber wenn da so Namen wie Steve Jobs, Bill Gates oder Leonardo da Vinci fallen, irgendwie das, obwohl da irgendwie eine Problematik vorhanden war, da dann doch das ein oder andere gute Ding geschafft wurde im Nachhinein. So. Also ich finde das total krass, aber als Kind, wenn du halt wirklich da drin steckst, dann wird dir ja von allen Seiten das Gefühl gegeben, dass es jetzt gerade total schlimm ist. So, weil diese ganze, da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, diese ganze Fehlerproblematik, also dass sobald irgendwelche Sachen falsch sind, dass das schlimm ist. Dass falsch gleich negativ ist und falsch nicht gleich Erfahrung oder dazulernen irgendwie sowas heißt. Das ist
also für mich ist immer das, wenn die Kinder halt schon ein bisschen hier sind und sie natürlich auch schon einiges gelernt haben. Du fängst ja an mit einzelnen Buchstaben, einzelnen Lauten, dann werden die ersten Wörter geschrieben. Also das baut schon wirklich aufeinander auf und irgendwann ist es aber so weit, dass entsprechend auch den Fähigkeiten der Kinder Dinge diktiert werden. Und ich unterstreiche zum Beispiel immer alle Dinge, die richtig sind, mit grün.
Das ist auch ein Riesenpunkt, ne? Also einfach, warum müssen wir immer sagen, was alles falsch ist?
Und dann mache ich Punkte an den Rand. Also Punkte heißt, da ist noch irgendwo was nicht ganz in Ordnung. Und ich sage aber auch dem Kind nicht, lese es durch, weil die lesen das dann durch, sondern ich sage, du, da ist noch ein Fehler drin, find mal den Fehler. Und die Kinder finden den Fehler irgendwann, weil sie natürlich beigebracht kriegen, auch in Silben sich ein Wort anzugucken, den Silbenkönig zu bestimmen. Es gibt so bestimmte Strategien, was man mit denen dann einfach trainieren kann. Denn die können ja nicht jedes Wort auswendig lernen.
Ne? Wie auch.
Also wie, ne? Geht nicht. Ne? Also das heißt, es braucht Strategien. Und dann gibt es natürlich Merkwörter, die du dir wirklich tatsächlich merken musst. Aber da arbeite ich ganz viel mit liegenden Achten und Merkwörtern.
Stimmt, das haben wir auch schon zusammen gemacht, diese liegende Acht. Ja, ja.
Dass die sich das einfach dann merken können. Ne? Und trotzdem denke ich immer, ist es ganz wichtig, die Fähigkeiten immer im Auge zu behalten. Ja? Also manchmal male ich mit denen ihre Hand und dann sollen sie in die Finger und um die Hand das schreiben, was sie gut können. Oder du kannst sie ummalen komplett. Ne? Und dann einfach sollen sie mal reinschreiben, was sie denn so alles toll können. Und spannend ist, wenn man das erste Mal machen, das müssen die bei mir ab und zu mal wiederholen auch mal, dass es immer ist, ja, geht es jetzt um die Schule? Nee, ich sage, du bist doch nicht nur Schüler. Ja, aber oft ist der Blick natürlich gefärbt auf die Schule. Und ich meine, da kann ich mich als Mama auch nicht frei machen, dass man natürlich bei den Kindern guckt und einfach hofft, dass die entspannt durch die Schulzeit gehen, dass die gut durch die Schulzeit gehen, dass es zu Hause nicht riesen Stress gibt um irgendwelche Lernszenarien. Ich meine, das gibt es immer, irgendwann spätestens in der Pubertät meistens hat man ja dann doch mal so die eine oder die andere Gehirn, was in Großbaustelle ist, wo es dann einfach mal anstrengend wird mit dem Lernen. Aber bei manchen Kindern beginnt es halt in Klasse 1 und 2, ne? Und dann wird es halt, das ist eine lange Schulzeit. Und ich glaube, es geht nicht um die Menge des Übens mit den Kindern, sondern das richtige Üben und in kleinen Dosen üben, dass die Kinder wirklich Zeit für ihren Sport, ihre Hobbys, für das freie Spiel. Ich bin ein absoluter Fan von freiem Spiel, raus in die Natur, ja. Aber wenn die oft in der Betreuung sind, wann die dann abgeholt werden und manchmal dann die Hausaufgaben noch nicht fertig sind und die das dann noch machen müssen, dann ist es 5, 5, 6. Ja, dann sind die Kinder müde, die haben einen Arbeitstag in den Knochen. Mhm. Ja, das ist einfach ganz unterschiedlich, auch wie Schulen das Ganze handhaben. Ne? Wie gehen Schulen damit um, wenn Kinder das haben?
Was ich mir mega stark vorstelle, ist einfach dieser Frustrationsgrad. Also das, was du auch schon gesagt hast, ist, dass man wirklich viel mehr Zeit investieren muss, um die gleichen Resultate wie andere zu bekommen. Ja. Das war ja bei mir, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer irgendwie Glück gehabt. Ich bin da immer irgendwie durchgekommen und mit sehr, sehr wenig Aufwand da irgendwie was hinbekommen, was akzeptabel war. Aber dann habe ich auch damals schon gemerkt, dass es da andere Leute gab, die haben sich da echt den Arsch abgearbeitet und sind dann mit Mühe und Not irgendwie auf ein Level gekommen, was akzeptabel war. Mhm. Und das stelle ich mir einfach als Kind total frustrierend vor, wenn du dann wirklich da Stunden reinsteckst und ist ja auch, das hast du eben schon gesagt, dieses, es geht ja nicht darum, dass Kinder das extra machen. Kein Kind schreibt ein Diktat und sagt so, ey, ich habe jetzt mal Bock auf 60 Fehler, sondern du schreibst das Diktat ja mit dem Bewusstsein, ich will das hier richtig machen. Mhm. Und dass einfach ständig überall diese Frustrationspunkte kommen, die sagen so, ey, du bist nicht gut genug dafür, hier bist du wieder der Schlechteste gewesen, dass es dann alles irgendwie so ineinander spielt. Also das, und da ist es dann auch wieder dieser Selbstwert, dieses Selbstbewusstsein, dass das irgendwie so nach und nach immer mehr kaputt geht.
Oder auch, sagen wir mal, Diktate werden heute kaum noch geschrieben.
Aber, echt?
Ja, ja. Es geht aber auch darum, wenn du freie Texte schreibst. Ja, es werden ja Geschichten erzählt in der Grundschule oder Nacherzählungen oder Fabeln oder auch all das ist für die Kinder ein sehr viel größerer Aufwand. Mhm. Denn Marie hat ja in dem Film da gesagt, manchmal fühle ich mich, als würde ich nur aus Rechtschreibfehlern bestehen. Aber jeder hat ein Talent. Und meins hat nichts mit Lesen und Schreiben zu tun. Ja, das ist ein Originalzitat aus dem Film, als Marie da mal völlig niedergeschlagen war. Ja, und ich denke, da geht's an alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, egal ob es eine Legasthenie, eine Dyskalkulie oder irgendwas völlig anderes ist, die Kinder so zu nehmen, wie sie sind und wirklich auf die Stärken erstmal zu gucken. Und es ist manchmal schwierig. Ich glaube, es ist für die Eltern schwierig, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist und dann wirklich zu gucken. Weil manchmal erhält man ja auch so die Aussage, ach, das wird schon, das wächst sich aus. Also meine Erfahrung ist, es wächst sich nicht aus. Ich würde es relativ früh einfach prüfen lassen, wenn man so feststellt, Mensch, irgendwie tut sich das Kind schwerer, viel, viel schwerer als andere. Und natürlich ist es für die Lehrer auch nicht einfach, ne? Wenn man in einer Klasse mit 28 oder 30 Kindern sitzt, diese Kinder brauchen eine besondere Förderung, aber man hat halt ganz viele da sitzen. Und wenn man sagt, ungefähr 10-15% aller Kinder haben eine Legasthenie, nehmen wir mal 10% bei 30 Kindern, wären 3 Kinder in jeder Klasse, die eine Legasthenie hätten. Ja, und ganz oft ist es so, dass die Kinder auch in der Mathematik ein Problem haben, selbst wenn sie keine Dyskalkulie haben, aber Textaufgaben sind für die Kinder schon eine Herausforderung. Sie müssen ja begreifen erstmal, was in diesem Text steht.
Ich habe die Texte damals nicht mehr richtig verstanden, so obwohl ich, also Schreiben und Lesen kein großes Ding war, aber das hat für mich Mathe schon so schwierig gemacht, weil die manchmal so schwierig auch formuliert sind. Mhm. Ja, total.
Das Schwierige daran ist, dass eine Legasthenie tatsächlich bei der WHO gelistet ist als Krankheit, was aufgrund der differenten Sinneswahrnehmung ja gar keine Krankheit ist. Auf der anderen Seite zahlt keine Krankenkasse ein Legasthenie-Training. Ja, das zahlen die Eltern aus eigener Tasche. Das macht es natürlich auch schwierig und auch nicht jeder wird sich vermutlich ein Legasthenie-Training immer leisten können. Ja, also ich habe da keine Lösung für. Ich wünschte mir, dass die Kinder ja mehr so entsprechend dem gefördert werden könnten, wo einfach auf der einen Seite das Defizit liegt, auf der anderen Seite aber auch da gefördert werden, wo sie ihre Stärken haben. Ja, mhm. Also wenn die Kinder Technik-Freaks sind, ja, dass es dann auch in der Grundschule irgendwelche Dinge gibt oder auch in den weiterführenden Schulen dann, wo genau das dann gefördert und gefordert wird und dass die dann da zeigen können, was sie können.
Was einfach mega wichtig ist. Also das ist ja, der Tag kann so beschissen sein, wie es nur geht. Aber wenn dann diese kleinen Momente sind, wo man dann irgendwie selber das Gefühl bekommt, so ey, ich habe da gerade trotzdem was Cooles geschafft und das habe ich geschafft. Mhm. Das ist ja, das ist voll wichtig. Also wir alle wollen das ja hören, dass wir was gut gemacht haben. Auch dieses Loben und Anerkennen für Dinge, die wir tun, das wollen wir ja alle haben. Und wenn man sich das dann vorstellt, dass man als kleines Kind, als Wesen, wo es noch viel wichtiger ist, genau das zu hören zu bekommen, ständig gesagt bekommen, dass man irgendwas falsch gemacht hat und irgendwas nicht kann. Das, ich weiß nicht, das, also ich bin verdammt froh, dass das bei mir nicht so war, weil ich glaube, das macht viele Menschen kaputt.
Ja, es ist schwierig, ne? Die haben einfach irgendwann ein Selbstbild, ich meine, ich kenne das ja von mir, ein Selbstbild von sich selber, ne? Wo dann das Selbstbewusstsein vielleicht in den Keller geht, die Zuversicht auch. Also und immer dieses Gefühl auch, für etwas hart arbeiten zu müssen. Mhm. Ja, weil die Schulzeit einfach anstrengend war, weil man sich Dinge erarbeiten musste. Und egal, ob das Präsentationen waren oder irgendeine Hausaufgabe schreiben, ich habe an allem echt unendlich lange gesessen. Und ja, dann sind die Nachmittage natürlich, gerade wenn du klein noch bist und früher ins Bett gehst, je älter du wirst und länger aufbleibst, dann hast du ja noch was vom Tag. Ne, aber die Kleinen...
Stimmt, die gehen um 7, 8 Uhr ist Schluss. Oder?
Ja, und manchmal bleiben die bis 4:30 in der OGS. Ne? Was haben die dann noch vom Nachmittag? Ja. Da bleibt nicht mehr viel.
Und was da halt auch das Ding ist, dass das ja mit der Schulzeit dann nicht aufhört. Also du kommst dann ja nicht aus der Schulzeit raus und dann so, ey cool, jetzt ist alles in Ordnung. So, dieses Selbstbild, was du dir selber auch schaffst, das nimmst du ja mit.
Das nimmst du mit. Wobei, ich glaube schon, also ich sag mal, ich schreibe ja heute relativ... ja, fehlerfrei, also mit wenigen Fehlern und heute stehe ich dazu. Also wenn ich dann irgendwas falsch geschrieben habe, dann ist es halt so, weil es die Legastheniker nämlich haben und das kenne ich auch von mir, die Gedanken sind schneller, als du schreiben kannst.
Was, wenn man es einfach so betrachten würde, ja eigentlich total cool ist. Also dass da wirklich so viel passiert, dass da so viel, also eigentlich ist das negativ, also das Gegenteil ja eigentlich.
Ja, kacke. Aber wenn du natürlich als Schüler hier sitzt und eine Geschichte schreiben sollst, oder wir hatten letztens eine Fabel, ja, du musst wissen, was eine Fabel ist, du musst dich daran halten, an den gewissen Ablauf, du musst dir eine Story im Kopf ausdenken und dann sollst du auch noch die Rechtschreibung beachten, ne? Also meistens sage ich denen, du, jeder Gesatz ist es wert, jeder Gedanke ist es wert, in einen eigenen Satz gepackt zu werden, weil die Legastheniker ganz schnell diese riesen Bandwurmsätze bauen, ne? Dass die also kurze Sätze schreiben und erst auch mal runterschreiben und dann beginnt die Korrektur, weil die können oft nicht beides, die können nicht also aufpassen, dass sie nur wirklich einen Gedanken in einen Satz packen, fast schaffen sie es oft noch, nach dem Punkt groß zu schreiben. Aber so diese ganze Rechtschreibproblematik, die dahinter hängt, die wird dann echt erst beim Durchlesen bzw. beim Fehlersuchen bearbeitet. Und dann auch nicht, ich lese mir den Satz durch und finde alle Fehler, sondern wir gucken uns dann die Silben an mit dem Silbenkönig und die Nomen. Und der Text wird quasi mehrfach durchgearbeitet, weil in einem ist das schwierig. Die brauchen einfach Strategien und dann wirklich auch ganz individuell auf jedes Kind zugeschnitten. Also manche Kinder können es, aber ich habe auch durchaus Kinder, die es hier nicht können. Ne? Und dann entwickelt mit denen so ein Konzept, wie sie einfach ihre eigengeschriebenen Texte für sich selbst bearbeiten können.
Und wie gehen die Kids dann damit um? Also wenn man quasi, man weiß ja, man hat das jetzt, das ist anders und dann lernt man aber Mittel und Wege, damit umzugehen. Also man merkt, dass man nicht dumm ist oder irgendwie einfach dann jetzt, keine Ahnung, was auch immer, dass es einfach besondere Möglichkeiten und Wege für einen gibt, die einem dabei helfen, einen unterstützen. Und ist es dann so, dass die Kinder das auch wirklich dann annehmen und sagen so, ey, cool, das, also ich kann es ja doch.
Also ich habe keins, dass es hier nicht annimmt. Und weil wir auch immer wieder daran, an den Strategien arbeiten. Und ich auch immer zu den Kindern sage, ich bin zwar diejenige, die natürlich ein gewisses Wissen mitbringt, aber wir schauen schon, dass wir Dinge machen, die für dich auch praktikabel sind. Ja, also manchmal malen wir Karten, die dann in die Federmappe gehen, dass die immer wieder daran erinnert werden. Satzanfänge schreiben wir groß, einfach wenn sie Texte schreiben, da mal wieder daran erinnert zu werden. Auch wirklich erstmal den Punkt zu suchen und dann das Wort, was nach dem Punkt ist, und nicht einfach so Texte durchzulesen. Aber ich habe auch Kinder, die jetzt schon ein bisschen länger da sind, auch älter da sind, die mittlerweile wirklich auch Fehler viel, viel einfacher finden. Aber das wird, ja, ich glaube, die Sinneswahrnehmung wird trainiert und einfach der Blick dafür wird trainiert. Mal abgesehen davon, dass man natürlich auch gewisse Rechtschreibregeln beherrschen muss. Ne, ja, gewisse Werkwörter auch trainieren muss. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Verstehen, ja, wie die Sprache aufgebaut ist. Ne? Ja, es ist ein Zusammenspiel.
Und wie wichtig würdest du sagen, ist dieses Kommunizieren, dass da tatsächlich irgendwas ist? Also, dass man offen damit umgeht, dass man sagt so, ey, Leute, das ist bei mir halt einfach so. Also ist es was, was hilft? Ist es was, was die Kinder dann eher noch überfordert, weil die dann quasi sich rechtfertigen müssen? Oder also, wie wichtig ist, weil bei Marie zum Beispiel auf der Bühne war ja der Punkt, wo sie dann einfach gesagt hat so, ey, Leute, ich hab das und ich habe keinen Bock mehr, da irgendwie jetzt mich zu verstecken und da mir jetzt irgendwie einen aus dem Hut zu zaubern. So, ich sag jetzt einfach, dass ich nichts kann und dann ist es okay. So, dann ist die Sache.
Ja,
und
sie hat ja eine ganz charmante und kreative Lösung gefunden. Ne? Also ich glaube, ich habe Schüler, die haben gar nicht so sehr ein Problembewusstsein dafür. Also für die ist das, sie können das nicht und das ist auch okay. Ich habe schon Kinder, für die ist das echt schon eine Herausforderung. Ich glaube, da geht auch jedes Kind ganz anders miteinander um. Ich glaube aber, je älter die werden, dass man da so leichter zu stehen kann. Gerade wenn man so auch ein Gefühl dafür kriegt, was man richtig gut kann. Ne, das ist die Frage, wo lege ich den Fokus drauf? Mhm. Ne, auf meine Schwäche oder auf meine Stärke? Wenn ich also weiß, was ich gut kann und auch Menschen mir helfen, herauszufinden, was ich richtig gut kann und mir auch Zeit bleibt, das zu tun, was ich richtig gut kann, dann ist das eine, ja, das ist so, aber es hat nicht mehr diese Dramatik. Ne?
Und wie ist es, wenn man jetzt einen Erwachsenen nimmt? Es gibt ja auch noch Erwachsene, die da draußen rumlaufen und für die das immer noch ein Problem ist. Ist es dann, was mache ich als Erwachsener, wenn ich das gerade höre und weiß so, ey, ich habe da, glaube ich, auch ein Problem? Oder vielleicht für viele ist es ja auch so, dass da gar nicht mal, da habe ich auch schon mit einigen drüber geredet, wo wir wussten so, die Folge kommt jetzt, dann habe ich erzählt so, ey, die Thematik. Und dann gab es da auch den einen oder anderen und meinte so, ey, das mit den Zahlen, das interessiert mich aber irgendwie da, wenn ich da so zurückgehe und da, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also was macht man als Erwachsener, wenn man merkt so, irgendwie ist da bei mir auch schon die ganze Zeit was komisch, ich habe aber noch nie darüber geredet oder ich habe, also was kann man dafür?
Das ist die Frage, wie sehr schränkt es einen ein? Ne? Also ich sag mal, kann man tatsächlich gar nicht lesen und schreiben? Ne? Dann gibt es ja Mittel und Wege schon, das zu erlernen. Denn es gibt ja die Analphabeten, es rutschen immer noch genug Menschen durch die Schule durch und irgendwie lernen sie das Lesen und Schreiben nicht. Also ich finde schon, es ist ganz wichtig, diese Grundfertigkeiten zu erlernen. Dann muss derjenige halt sich irgendjemandem, glaube ich, offenbaren und einfach gemeinsam eine Lösung finden, wo man es dann einfach lernen kann. Ich glaube, dieses nicht mehr verheimlichen, ist es der erste Schritt, wirklich einen Weg zu finden, es zu lernen. Es ist ja zu lernen. Im Rechnen, in der Dyskalkulie, ja, es gibt viele Menschen, die das tatsächlich nicht können. Ich habe auch einen Erwachsenen tatsächlich hier im Training, weil es geht ja dann auch irgendwann darum, mit Geld umzugehen.
Klar,
ne?
Das ist ein riesen Punkt.
Die Uhr zu lesen, also ne? Auch das, wenn sie nicht digital ist, sondern wenn du, also das auch, ja. Also ich hoffe immer oder ich wünsche allen Menschen, dass es einfach in der Schulzeit auffällt, dass sie Menschen haben, die das rechtzeitig erkennen und nicht erst, wenn sie kurz vorm Schulabschluss sind, was leider auch manchmal der Fall ist, dass man sich von 4-4 oder von 5-5 hangelt und keiner mal fragt, warum das Kind tatsächlich so massive Probleme hat. Also ich wünschte mir dann auch oft, dass Lehrer früher was unternehmen, vielleicht auch die Eltern hingucken, wobei es gibt ja in der Legasthenie Nachteilsausgleich, was es in der Dyskalkulie nicht gibt.
Ach, fürs Rechnen gibt es das gar nicht.
Fürs Rechnen gibt es das nicht. Und einfach früher zu gucken, ganz früh in Klasse 1, ne, Mengenzuordnung. Was entspricht tatsächlich einer Zahl 1, 2, 3 an Menge? Ne? Simultanes Erfassen von Mengen, also auf einen Blick quasi erfassen. Dann bei Kindern, die zählend rechnen. Also es sind so Anzeichen, die man eigentlich in Klasse 1 schon sieht. Da muss sich nicht aus allem eine Dyskalkulie entwickeln. Aber für mich sind das, wo ich ja dann in der Grundschule auch 2 Tage bin, einfach schon so Dinge, wo ich genau hingucke, wenn das Kinder haben. Ne? Warum? Was ist da? Ne? Denn dieses Erfassen von Mengen, auch von einer Zahl weiterzählen können, also dass die zum Beispiel, wenn ich sage, zähl mal von der Zahl 6 weiter, also 7, 8, 9, merkst du bei manchen Kindern, erzählen die im Kopf leise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Merkst du nicht? Aber es dauert, bis die Antwort kommt, 7, 8, 9. Das können Anzeichen sein, müssen nicht. Aber ja, immer mehr Menschen dafür sensibilisieren, was einfach sein kann und dass die Kinder einfach früh eine Förderung erfahren. Das mit den Fingern rechnen ist gar nicht schlimm, wenn die mit den Fingern, also wenn die Finger geklappt werden, nicht wenn die einzeln abzählen. Aber wir haben nur 10 Finger. Irgendwann spätestens mit der 10er-Überschreitung und dem Tauschen von 10 Einern in einen 10er. Ne, unser Dezimalsystem, dass wir einfach nicht weiter zählen, 10, 11, 12, sondern bei, sagen wir mal, 8 plus 4, wir haben dann einen 10er und 2 Einer. Ne, dass es nicht nur ein reines Weiterzählen ist. Ja, das erlebe ich einfach oft, dass es bei Kindern, warum auch immer, ich habe da wirklich keine Ursache für, aber nicht verstanden wird, dass die also ganz lange zählen. Dass sie selbst im Hunderterfeld abzählen. Also wenn die, weiß ich nicht, 54 plus 30 rechnen, dann könntest du ja durchaus 3 Felder nach unten gehen. Wär's bei der 84, aber die zählen 30 Felder ab. Und die Gefahr, dass du dich da verzählst, ist relativ groß und dauernd.
Ach, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst, ja.
Zählen tut's, ja. Dauernd tut es dann halt auch und verzählen tust du dich auch und oft ist das Ergebnis um 1 falsch, ja?
Ja.
Und ich glaube, es geht darum zu gucken, einfach, warum ist so etwas, wie es ist? Also, wo hat das Kind tatsächlich ein Problem? Aber nochmal, bei 30 Kindern oder 28 Kindern oder wie viele Lehrer auch immer in einer Klasse haben. Das ist viel, das so zu beurteilen. Und immer mehr werden die Hausaufgaben ja auch nicht zu Hause gemacht, sodass die Eltern auch immer weniger vermutlich, ich meine, meine haben sie noch zu Hause gemacht, aber auch das gar nicht mehr so im Blick haben, weil sie bei der Erstellung der Aufgaben ja gar nicht dabei sind. Denn viele Dinge kannst du wirklich nur beobachten, wenn du dabei bist, wenn die Kinder es tun. Ja, dass die Schreibrichtung der Buchstaben der Zahl nicht eingehalten werden oder so gewisse Dinge, was ein Hinweis auf eine mangelnde Raumorientierung sein kann, nicht sein muss. Das sind ja immer viele Dinge, viele Puzzlesteine, die dann so ein Bild ergeben. Ne?
Ja, und was da auch irgendwie die ganze Zeit durchscheint, ist dieses Thema Geduld auch einfach. Also, dass man da den Kindern auch ihre Zeit gibt, das irgendwie
zu machen.
Ja, aber
Zeit alleine, ich sag mal, wenn du eine Problematik durch eine differente Sinneswahrnehmung hast, wird Zeit alleine das Ganze nicht ausgleichen, sondern dann muss man einfach gucken. Also ich glaube, dieses Spielen in der Kindergartenzeit vor der Einschulung, dieses viele draußen in der Natur sein, sich mit dem Körper bewegen, Spielplätze, ne? Schaukeln, vorne und zurück, Rutsche, rauf und runter, alles das mit dem ganzen Körper erfahren, kneten, mit Barfuß durch die Wiese laufen, im Sandkasten irgendwelche Kuchen backen, die vergleichen, was ist größer, was ist kleiner. Ne? All diese alltäglichen Tätigkeiten. Kochen, Tisch decken, wir sind 4 Personen, dann brauchen wir also 4 Teller. Ja, und wie viele Gläser brauche ich dann und wie viele Messer brauche ich dann? Na, einfach dieses Tun, also dieses Erleben und die Kinder auch die Sachen, die sie selber machen können, alleine machen lassen. Also nicht nur, weil ich es als Mama oder als Papa schneller kann, das mal eben erledigen für das Kind. Denn wenn es in die Schule kommt, ist kein Mama und Papa mehr da. Ja, also dann müssen die sich anziehen können oder ihre Sachen zusammenhalten können.
Ja, nee, ich finde das voll krass. Das ist so, das sind halt auch so Themen, da habe ich einfach noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber es ist halt, das war ja eigentlich auch so der Grund für diese Folge, dieses Bewusstsein einfach zu erhöhen, einfach zu sagen, wirklich, Leute, das gibt's. So, und das ist halt dann so.
Ja, das ja. Eben genau. Und einfach bei den Kindern einfach früh hingucken und zu gucken, ob es irgendwie eine Fördermöglichkeit gibt. Denn die Kinder sehen einfach auch Dinge anders. Also man hat das ja versucht, sichtbar zu machen, wie vielleicht so Buchstaben bei Kindern aussehen. Wir werden das, ich denke, als Anhang hier nochmal dranhängen an die Folge.
Ja, können wir sehr gerne machen.
Ne?
Ja.
Und dann einfach, dass es sichtbar gemacht wird, wie die Kinder sowas erleben. Ne? Und dann kommen halt dazu, dass es leider oft erst auffällt, wenn es wirklich emotionale Probleme auch bei den Kindern gibt. Und dann ist es einfach oft sehr, sehr spät. Ne? Also man spricht da auch von einer Primär- und Sekundärlegasthenie, wenn es dann einfach schon so geht, dass es ja, emotional, mental für die Kinder echt anstrengend wird. Ne? Und das muss ja nicht sein. Man kann ja einfach vorher schauen, es hoffentlich entdecken und die Kinder fördern. Wobei meistens müssen die dann tatsächlich zum Psychologen und durch die komplette Diagnostik durch. Also das macht man mit den Kindern. Ja, es ist notwendig. Ne? Also ich mache ja auch eine Testung, aber halt anders über die Sinneswahrnehmung. Manche Schulen akzeptieren es, manche auch nicht. Ne? Die wollen dann tatsächlich vom Psychologen eine Testung haben.
Das war super viel gerade alles. Mega, also wirklich. Hast du noch irgendwas, was hier auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du noch zum Schluss, gibt es irgendwas, was noch raus muss?
Dass wir die Fokus wirklich auf die Einzigartigkeit eines jeden Menschen legen, das ist mir wichtig. Und dass wir uns die Stärken betrachten, die jeder mitbringt. Und dass wir sehen, was die Menschen mitbringen. Und dass, wenn wir das entwickeln lassen, dann haben wir ja auch so Menschen, die selbstbewusst den Problematiken, die wir hier doch auf dieser Erde haben, vielleicht ganz kreative Lösungen finden. Und ich glaube, darum geht's, jeden so anzunehmen, wie er ist und die Einzigartigkeit wirklich wahrzunehmen und das entsprechend zu fördern.
Das finde ich war doch eine schöne Schleife. Nee, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Das finde ich gut.
Ja.
Nee, ey, cool. Zweite geile Runde. Also danke dafür.
Sehr gerne.
Das war wertvoll. Nee, wirklich. Also danke, Petra.
Sehr, sehr gerne.
Und vielleicht gibt es irgendwann eine Runde 3.
Ja, mal gucken.
Alright. Und die ganzen Sachen packen wir in den Anhang, ne?
Also ja, Link. Also, eins habe ich noch. Diesen Film, wenn ihr ihn anguckt, da kann man die Stimme abgeben, damit einfach diese Problematik immer bekannter wird. Und ja, wenn ihr den Film unterstützen wollt, ich fände es cool, wenn ihr ihn schaut, dann auch entsprechend in dem Link kann man eine Stimme für den Film abgeben. Und je weiter das geteilt wird und dieser Film Stimmen bekommt, desto mehr geht das, glaube ich, auch ins Bewusstsein der Menschen, dass es das einfach auch gibt. Und dass die Menschen nicht Summen sind, dass sie durchaus intelligent sind und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist mir nochmal wichtig. Also das hat nichts mit Intelligenz zu tun.
Ja, perfekt. Super, lassen wir so stehen.
Ja.
Falls du jetzt noch weitere Informationen zu diesem Thema hier haben möchtest, dann würde ich dich bitten, einfach bei Petra auf der Webseite vorbeizugucken. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben, einen Blogartikel geschrieben und auch unten noch einen Fragebogen mit rangepackt, wo man so ein bisschen testen kann, Legasthenie, ist das irgendwas, was in meinem Leben stattfindet? Wenn man Kinder hat, kann man das da so ein bisschen testen. Also, falls du Lust hast, schau gern bei Petra auf der Webseite vorbei, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Hier kann ich jetzt einfach nur sagen, cool, dass du dran geblieben bist und ich würde mich total freuen, wenn du was mitnehmen konntest. Falls du Lust hast, das mit mir zu teilen, schick mir gerne Nachricht und ja, ich freue mich total auf den Austausch nach dieser Folge hier. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast, damit du zukünftig keine Folgen verpasst und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Das hilft mir nämlich. Jetzt kann ich nur noch sagen, dass Das alles war für heute. Wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder. Es gibt eine neue Folge Fabio Talks. Check auf jeden Fall Instagram diese Woche. Vielleicht gibt es wieder die ein oder andere Umfrage, die in die Folge mit reinfließt. Und sonst wünsche ich dir einfach eine coole und erfolgreiche Woche. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Peace out.